Lass uns doch am Anfang noch zusammen beten. Leg mal eine Hand auf dein Herz. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der erfahrbar ist und der redet. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du das tust, was du möchtest und was dir gefällt. Amen. Ich möchte mit euch heute über ein Thema reden, das kennt jeder. Der eine kennt es vielleicht mehr, der andere weniger, aber man hat in der Vergangenheit damit zu tun gehabt und hat auch immer mal wieder mit zu tun. Das Thema heißt Ablehnung. Kennt es irgendjemand? Oh, so wenige. Ich glaube, wir kennen das alle. Und bevor wir uns das ein bisschen anschauen, was hat es denn mit Ablehnung zu tun und wo bekommen wir Annahme und wo können wir Heilung auch für unser Leben bekommen, da will ich das auch klar machen. Ne? Der Teufel hat ein einziges Ziel und das ist dein und mein Leben zu zerstören. Das ist sein Ziel. Durch ihn, durch andere, durch selbstzerstörerische Gedanken. Er will angreifen, er will Ablehnung schaffen und er will, dass in unserem Herzen Verletzungen entstehen. Und Ablehnung ist an sich schon sehr was sehr Böses, aber Ablehnung öffnet auch die Tür für verschiedene zerstörerische andere Kräfte, die das Leben eines Menschen wirklich kaputt machen können. Und Ablehnung ist eine Wurzel, aus der viel Schädliches entstehen kann. Was prägt uns? Wo erleben wir Ablehnung? Wissen wir alle, in unserer Kindheit, Erziehung, Schule, Freundschaft, Beziehung, Ehe, wo wir uns bewegen, überall können wir Ablehnung erleben. Und es gibt so kleinere und größere Erlebnisse. Manche Dinge, die sind einfach so, das sind so kleine Sachen im Vorbeigehen. Und manchmal sind es so richtige Klopper, so große Sachen, die uns wirklich sehr, sehr zu schaffen machen. Ich will mal von mir erzählen. Ich hatte gute christliche Eltern und trotzdem gab es immer mal wieder Momente, da habe ich hier mal nicht genügt, da bin ich da mal nicht gehört worden, da bin ich da ungerecht behandelt worden, ne? Das kennen wir alle. Und diese Dinge, die sammeln sich an und die machen was mit dir. Und bei mir hat es dazu geführt, ich wurde extrem unsicher. Es hat so weit geführt, als ich in der Schule war, ich bin in meinem Zimmer gesessen und ich habe so geträumt, oh, wie wäre das, wenn ich das Leben von jemand anderem führen würde. Von diesem einen in der Schule, der augenscheinlich alles im Griff hat und der so toll ist. Und ich habe mich da so hineingeträumt. In der 10. Klasse hatte ich dann, das würde ich sagen, war so ein größerer Klopper, habe ich was erlebt. Ich muss bekennen, ich war nicht der allerfleißigste Schüler, würde ich sagen. Ich war nicht von Ehrgeiz angetrieben, eher andersrum. Und ich hatte einen Biologielehrer, der war wirklich, also ich würde sagen, das war ein Drill-Instructor eher als ein Lehrer. Der war richtig fies und wenn der dich auf dem Kieker hatte, dann hattest du verloren, dann hattest du keine Chance mehr. Ihm hat es Spaß gemacht, dich zu piesacken. Und ich war einer von den Leuten, die er auf dem Kieker hatte. Und ich wusste, die 5 in Biologie, die ist mir sicher für dieses Jahr. Dann gab es aber noch ein zweites Problem, Französisch. Da war ich immer ein bisschen faul und nachlässig und ich bin immer so zwischen 4 und 5 gestanden. Und wenn man 2 Fünfen hat, dann muss man wiederholen. Und ich wusste, ich muss das irgendwie hinkriegen, Französisch. Und die Lehrerin kam zu mir vor der letzten Klausur und hat gesagt, Markus, die Lage ist ernst. Und ich habe mir Nachhilfe organisiert, ich habe wirklich gepaukt, ich habe mich ins Zeug gelegt, um den Rückstand aufzuholen. Weil sie hat zu mir gesagt, wenn du in der letzten Klausur eine 3 oder besser schaffst, dann bekommst du die 4 und dann wirst du in die nächste Klasse versetzt. Ich habe alles gegeben und es lief einigermaßen und dann kam der Tag X, die Klausur wurde zurückgegeben. Und sie ging so zu jedem Schüler hin und hat die Klausur auf den Tisch gelegt. So auch bei mir. Und ich habe gleich runtergeguckt, wo ist die rote Zahl? Eine 3. Ja! Und dann hat sie vor versammelter Klasse gesagt, Markus, wir haben im Lehrerkollegium nochmal über dich geredet und ich werde dir trotzdem die 5 geben und du musst die Klasse wiederholen. Was macht das mit einem in diesem Moment? Man fühlt sich als Versager, als Loser, als jemand, egal wie ich mich anstrenge, ich kann nicht genügen. Solche Dinge, ne, kommen in unsere Gedanken. Und solche Erlebnisse, so größere oder auch kleinere, die prägen uns und wir fangen an, diese Dinge zu glauben. Wir glauben, dass das wirklich so ist, dass wir so sind, dass das unsere Identität ist. Wir glauben diesen Lügen. Aber wisst ihr, Gottes Plan ist Liebe, Annahme, Heilung und Wiederherstellung. Er will uns unsere neue göttliche Identität zeigen und uns von all diesen Lügen, die wir noch glauben, befreien. Und Gott ist auch nicht ein Gott, den das alles kalt lässt, sondern Gott ist ein Gott voller Mitgefühl für die Verwundeten. Da, wo du diese Wunden in deinem Herzen hast, da sagt er nicht, ja, 1, 2, 3, 4, 5, das machst du jetzt und zack, bumm, sondern er ist voller Mitgefühl. Und es gibt in Matthäus einen Vers, der beschreibt, was Jesus dir gegenüber empfindet. Das ist in Matthäus 9, 36. Da steht, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Und es ist interessant, das griechische Wort, das hier für Mitleid oder Mitgefühl übersetzt wird, ist so ein mächtiges Wort, es beschreibt eine starke körperliche Reaktion hier im Bauchbereich einer Person. Und wenn er das fühlt, wenn er das hat, dann muss er etwas tun. Dann ist er von Mitgefühl bewegt und er kann nicht einfach daneben stehen und zuschauen. Und warum war Jesus so bewegt? Im Ende des Verses lesen wir, dass da steht, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und vielleicht fühlst du dich genauso, ermattet, vernachlässigt, frustriert, ratlos, vielleicht verwirrt, ängstlich, abgelehnt, belastet. Hey, und Jesus sieht dich, wie er die Menschen in der Menschenmenge gesehen hat. Und er schaut dich an und er hat Mitleid mit dir. Und er sehnt sich danach, dich dort zu heilen, wo du am meisten verletzt bist in deinem Herzen. Weißt du, wenn du unter Ablehnung leidest und dich nach Annahme sehnst, du kannst dich mit Leuten vergleichen, die schlechter sind wie du, die es nicht so gut hinkriegen wie du keine Ahnung, die Dinge nicht so gut machen, aber es wird dir keine Annahme bringen. Du kannst dich auch selber mit dir vor 10 Jahren vergleichen. Oh, da war ich noch viel schlimmer drauf als jetzt. Jetzt kriege ich schon ein paar Sachen besser auf die Reihe. Es wird dir keine Annahme bringen. Es wird dich nicht von der Ablehnung befreien. Du wirst weiterhin mit Ablehnung kämpfen. Nur durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, wo er all das getragen hat, auch unsere Ablehnung, das, was wir verdient hätten wegen unserem Ungehorsam, wegen unserer Sünde, nur durch ihn kannst du Annahme erleben und die Ablehnung loswerden. Nur durch ihn. Jesus hat am Kreuz alle unsere Ablehnung getragen. Letzten Endes hat ihn nicht die Kreuzigung getötet, sondern die Trennung und Ablehnung von seinem Vater, weil die Sünden der Menschen auf ihm lag. Wir können mal zusammen lesen, die letzten Augenblicke von Jesus am Kreuz lesen wir in Matthäus 27, Vers 45 bis 51. Da steht, aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, der ruft den Elia, und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken.
Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Zum ersten Mal in der Geschichte des Universums betet der Sohn Gottes, betet Jesus, ohne dass der Vater antwortet. Der Vater hat seine Augen von seinem Sohn abgewandt. Er hat seine Ohren zugehalten, als er schrie. Warum? Ganz einfach, weil Jesus zu dieser Zeit, in diesem Moment, mit unserer Sünde identifiziert wurde. Unsere Sünde lag auf ihm. Und Gott, der Vater, musste die gleiche Haltung einnehmen gegenüber Jesus, die er gegenüber der Sünde hat. Er konnte keine Gemeinschaft haben in diesem Moment mit Jesus, weil unsere Sünde auf ihm lag. Er musste ihn vollständig und absolut ablehnen. Stellt euch mal das vor, wie das für Jesus gewesen sein muss. Der Vater und er, sie hatten so eine intime Beziehung miteinander. Sie waren so close, so eng. Und plötzlich ist da diese Finsternis, diese Einsamkeit, das Gefühl, absolut verlassen zu sein. Zuerst von den Menschen und dann noch von seinem Vater. Wisst ihr, jeder von uns hat ein gewisses Maß an Ablehnung erlebt in seinem Leben. Aber das, was Jesus durchgemacht hat, er hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Kelch der Ablehnung bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Und im Vergleich zu anderen Kreuzigungen, so wie das normal ist, hätte er noch Stunden länger am Kreuz weiterleben können. Aber bei Jesus hörte das Herz auf zu schlagen, weil es gebrochen war. Als Jesus seinen letzten Atemzug tat, da geschah was Dramatisches. Wir haben das gerade schon gelesen. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Was bedeutet das? Ganz einfach, in diesem Moment, wo er deine Ablehnung getragen hat, da hat er den Weg zu Gott freigemacht. Die Barriere zwischen Gott und Mensch wurde beseitigt. Und wir können ohne Scham, ohne Schuld und ohne Angst zum Vater im Himmel kommen. Er nahm unsere Ablehnung auf sich, dass wir seine Annahme bekommen können. Und die Ablehnung, die Jesus von seinem Vater erlebt hat in dem Moment, die war mehr, als Jesus ertragen konnte. Aber dadurch haben wir direkten Zugang zu ihm. Als er am Kreuz unsere Sünden getragen hat und unsere Ablehnung auf sich genommen hat, da hat er diesen Weg für unsere Annahme geöffnet. Und für diese kleine Zeitspanne hat Jesus den Rang als Gottes Sohn verloren, damit wir den Titel Söhne und Töchter Gottes bekommen konnten. Und wenn wir durch Jesus zum Vater kommen, dann werden wir genauso akzeptiert wie Jesus selbst. Gott liebt uns genauso, wie er Jesus liebt. Überleg dir das mal. Wir werden ein Mitglied seiner eigenen Familie. Und das, was ich euch jetzt sage, ist ganz wichtig. Es gibt bei Gott keine zweitklassigen Kinder. Es gibt nur Kinder erster Klasse. Es gibt nur, Gott hat nur Lieblingskinder. Und du bist eins davon. Stell dir das mal vor, du bist eins davon, von seinen Lieblingskindern. Dreh dich doch mal zum Nachbarn und sag, ich bin ein Lieblingskind Gottes. Ja, und jetzt noch auf die andere Seite und dann sag mal, ich bin ein Lieblingskind Gottes. Wisst ihr, was wir nicht brauchen, wenn wir unter Ablehnung und Verletzung leiden, dass jemand kommt und versucht, dich zu trösten, dir Mitleid gibt, dich bestätigt in der schlimmen Situation. Oh, du armer, 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 du tust mir ja so leid. Das fühlt sich im Moment emotional vielleicht gut an. Aber weißt du, was es dir bringt? Nichts. Es befreit dich nicht von deiner Ablehnung. Und wisst ihr, Gott macht nicht Hutti-Tutti, oh du armer, armer, und bestätigt uns in unserer Ablehnung und in unserer Verletzung. Er liebt uns von ganzem Herzen und er möchte die schmerzhafte Wurzel in deinem Herzen entfernen. Und er möchte dich rausführen aus der Ablehnung, weil er dich liebt. Und es ist die Frage, die er uns stellt. Bist du bereit, den himmlischen Papa an die schmerzhaften Wurzeln ranzulassen? Das kann wehtun, erstmal. Aber er möchte dich heilen davon. Er möchte, dass die Wunde sich schließt. Und vielleicht sagst du, ja Markus, Papa, ich hatte nicht so einen guten Papa. Und vielleicht bestimmt dein Bild von deinem Papa das Bild von dem Papa im Himmel. Und du vergleichst ihn damit. Und wenn du an den Papa im Himmel denkst, dann spürst du eher so Leistungsdruck, Unsicherheit, Unruhe, Stress, Minderwertigkeit, Angst. Angst vor Strafe, Angst vor Versagen, drohende Verdammnis. Aber ich sag dir, er ist total anders. Unser Vater im Himmel ist total anders. Philippus hat mal zu Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 8, zeige uns den Vater und es genügt uns. Beim himmlischen Vater zu sein, ihn zu sehen und seine Liebe zu spüren, das bewirkt Erstaunliches. Wisst ihr, ich bin ja auch im natürlichen Leben, ich bin ja ein Papa und ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, aber das ist so eindrücklich gewesen für mich. Eine unserer Töchter, wenn da das Knie blutig war oder der Finger in der Tür eingeklemmt oder der letzte Keks wurde von der größeren Schwester aufgegessen, keine Ahnung, die Welt war am Untergehen, es war alles hochdramatisch, es gab keine Zukunft mehr und sie war am Weinen. Und in dem Moment, wo ich sie auf den Arm genommen habe, Kopf an Kopf, wurde das Schnüffeln ganz schnell leiser. Sie hat sich beruhigt und die Welt ging doch nicht unter. Einfach nur, weil sie beim Papa auf dem Arm war. Das Knie war immer noch blutig und hat wehgetan, wurde dann auch versorgt. Aber auf dem Arm von Papa war alles anders. Und wisst ihr, wir brauchen ganz neu diese Offenbarung über unseren himmlischen Papa. Er möchte uns auf den Arm nehmen. Er möchte uns heilen. Er möchte uns seine Annahme zeigen. Und bei ihm ist Geborgenheit, Trost, Schutz, Wert, Versorgung, Korrektur ohne Ablehnung. Und in Römer 8, Vers 15 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba, lieber Vater, können wir rufen. Da ist keine Verdammnis, keine Anklage, keine Minderwertigkeit, keine Angst, keine Distanz mehr. Wir erleben die bedingungslose Annahme unseres Vaters im Himmel. Wisst ihr, ihr kennt alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Sohn zum Vater zurückkommt und er war wirklich, er hat alles verprasst, er war bei den Schweinen und wenn du bei den Schweinen warst, schon wenn du nur im Schweinestall warst, riechst du noch Schwein, aber er war zwischen den Schweinen, der muss gestunken haben, grauenvoll. Und was macht der Vater, als er zurückkommt? Er rennt auf ihn zu und er umarmt ihn. Bedingungslose Annahme. Er gibt ihm neue Kleider, Kleider der Gerechtigkeit. Er bekommt einen Ring, den Ring der Sohnschaft. Und wir dürfen die Liebe und die Annahme unseres himmlischen Vaters erleben und genießen. Die Frage ist nur, wie kann ich die Liebe des Vaters denn erleben? Und viele Christen wissen nicht, wie Gott sie sieht, sie fühlen sich verdammt, abgelehnt, nicht geliebt, übersehen, minderwertig und sie fühlen da eine Distanz zwischen ihnen und dem Vater im Himmel. Aber Gott will, dass wir seine Liebe erleben. Und wie alle Segnungen kommt auch die Erfahrung der Liebe Gottes nur durch Glauben. In 1. Johannes 4, 16, da lesen wir haben erkannt
und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und danach erfahren wir sie. Versteht ihr? Die richtige Reihenfolge ist wichtig in unserem Glaubensleben. Das sind die Fakten im Wort Gottes. Wir glauben diese Fakten. Und wenn wir diese Fakten glauben und danach handeln, dann erleben wir die Liebe Gottes. Dann kommen die Gefühle dazu. Wisst ihr, oft ist es so, dass wir es andersrum machen. Aber Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Gottes Wort beschreibt die Dinge, wie sie wirklich sind. Amen. Und es ist oft sehr anders, als wir das vielleicht sehen und empfinden. Aber geh nicht dem Teufel auf den Leim. Deine Gefühle bestimmen nicht, was wahr ist. Das Wort Gottes bestimmt, was wahr ist. Und so wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15, der Vater dieses Verlangen nach seinem Sohn hatte, da war kein Liebesentzug, da waren keine Vorhaltungen, da war Erbarmen und Annahme. So möchte Gott, dass wir ihn ganz neu kennenlernen, dass wir diese Tiefe seiner Liebe ganz neu begreifen. Weißt du, die Beziehung zu ihm ist das Wichtigste, dass wir uns in seinen Armen wiederfinden. Und vielleicht ist es ein kleiner Indikator, wie deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater oder zu deinem himmlischen Papa, wie die ist, wie nah. Überleg dir mal, wenn du betest, wie redest du mit ihm? Sagst du heiliger Vater? Sagst du Gott Vater? Sagst du Vater im Himmel? Oder kannst du von ganzem Herzen Papa zu ihm sagen? Aber lieber Vater. Und wisst ihr, wenn wir da drin stecken und wir kämpfen mit Ablehnung und das sind diese Verletzungen und da haben wir ja was mit zu tun, das ist ja nichts Leichtes und das beeinflusst auch unser ganzes Leben, dann ist es wichtig zu hören, wenn du zu Gott gehörst, hör genau zu, wenn du zu Gott gehörst, dann bist du nicht mehr das Opfer von diesen Dingen. Du hast es in der Hand. Gott hat dir Vollmacht gegeben, mit ihm zusammen in deinem Leben zu herrschen, zu regieren. Du bist diesen Dingen nicht mehr ausgesetzt. Und vielleicht sitzt du es gerade hier und denkst, naja, wenn er wüsste, wie schlimm das bei mir wirklich ist. Bei mir funktioniert das alles nicht. Und ich kann dich gut verstehen. Ich habe auch mal so gedacht. Ich habe auch mal gedacht, bei mir kann das nicht funktionieren. Aber weißt du, das ist die Wahrheit, wir sind keine Opfer mehr. Und das Lügenkonstrukt, was der Teufel in unserem Leben aufgebaut hat, das kommt dann zum Einsturz, wenn wir uns mit Gottes Wahrheit beschäftigen. Die Wahrheit killt die Lüge. Und es ist so wichtig, dass wir uns mit der Wahrheit beschäftigen. Weißt du, es gibt so grundlegende Wahrheiten in der Bibel, die für uns alle gelten. Der große Gott sieht dich. Er ist interessiert an dir. Er hat gute Gedanken über dich. Und er hat fantastische Verheißungen für dich. Er möchte dein Leben ordnen, es segnen und er kann es auch. Er ist fähig dazu. Er hat einen wunderbaren Plan für dich. Er hat gute Gedanken über dir. Und er möchte dich für dieses gemeinsame Leben mit ihm freisetzen. Raus aus der Ablehnung und in seine Liebe, in seine Annahme hinein, dass wir mit unserem Leben letzten Endes ihn verherrlichen können. Das ist unsere Aufgabe. Das ist sein Ziel. Dass die Menschen an uns sehen, wie er wirklich ist. Aber wir müssen verstehen, unser aktives Mitwirken ist gefragt. Passivität verändert gar nichts. Och, der Gott, der wird schon irgendwann was machen in meinem Leben. Nein. Wir sind aufgefordert, Schritte zu gehen und ihm zu erlauben, Dinge in unserem Herzen zu tun, die er schon lange tun möchte. Er wartet auf deine Erlaubnis. Und manchmal denken wir, ja, meine Umstände bestimmen halt eben mein ganzes Leben. Da, wo ich überall drin stecke. Aber Gott ist nicht abhängig von deinen Umständen. Gott ist größer. Und er möchte uns wiederherstellen. Er möchte Leben in unser Leben hineinbringen. Im Wort Gottes lesen wir, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist nicht gekommen, um zu erklären und zu akzeptieren und die hinzunehmen. Nein, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Deshalb bleib nicht an dem Punkt stehen, ach, ich bin so verletzt. Du hast einen Gott, der ist Heiler. Oder mein Leben ist so ein Chaos und Durcheinander, das wird sich nie mehr ändern. Sag nein, das soll nicht so bleiben. Ich werde es angehen mit Gott zusammen. Seine Ordnungen sollen in mein Leben kommen und ich werde meinen Teil dazu beitragen. Begrenz nicht deine Zukunft durch das, was du in der Vergangenheit Schlechtes erlebt hast. Weißt du, Gott ist voller Mitgefühl, aber er möchte, dass du nach vorne schaust, dass du alles Negative aus der Vergangenheit mit ihm zusammen ablegen kannst, hinter dir lassen kannst und dann in das Neue hineinkommst. Und wenn wir Verantwortung für unser Leben übernehmen, wenn du das mit Gott zusammen anpackst, dann wird deine Herzenshaltung verändert. Und wir wissen das alle, Sprüche 4,23, das Leben kommt aus unserem Herzen. Und deshalb brauchen wir Herzensveränderung. Der Vater im Himmel, er will dich, er will dein Herz, er sehnt sich nach dir. Und im Endeffekt ist es ganz einfach. Bist du aktiv in dieser Liebesbeziehung, dann gehst du mit Gott in der Kindschaft voran. Auch wenn du vielleicht zwischendurch auf die Nase fällst und Vergebung brauchst und wieder aufstehen musst, was lernen musst und weitergehst mit ihm. Aber wenn du mit ihm vorangehst, dann entdeckst du diese Kindschaft bei ihm. Und Gott ruft uns, er ruft uns, dass wir die Kontrolle unseres Lebens ihm übergeben und ihm vertrauen, weil er das Allerbeste für uns im Sinn hat. Wir müssen aufhören, unabhängig zu sein und endlich anfangen, unserem Vater im Himmel zu vertrauen. Und wenn wir diesen Schritt wagen, dann bekommen wir alles, was er für uns vorgesehen hat, weil er so ein guter Vater ist. Wisst ihr, und wir sind nicht alleine, ich bin so dankbar. Er hat uns den kostbaren Heiligen Geist als Helfer an die Seite gestellt. Und mit ihm zusammen können wir es schaffen. Mit ihm können wir diese Kindschaft entdecken. Mit ihm können wir unser Erbe als Kinder Gottes entdecken und antreten. In seinem Wort entdecken wir unsere wahre Identität. Und es ist so wichtig, wir müssen wissen, wer wir sind. Weißt du, eine der ersten Dinge, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, die ich entdeckt habe, das war, dass ich einen himmlischen Papa habe, der hinter mir steht. Und egal was kommt, der sagt, Markus, you can do it. Du schaffst das. Und ich habe oft gedacht, nein, aber er hat mich angefeuert und hat gesagt, you can do it. Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und wisst ihr, Ablehnung ist auch für uns Kinder Gottes etwas, was wir immer wieder erleben werden. Wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast, wenn du zur Gemeinde gehst, in den Sportclub, du bist immer konfrontiert mit Ablehnung. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Weißt du, wer du wirklich bist und kannst dann dieser Ablehnung, dieser Herausforderung entgegentreten? Wisst ihr, man könnte noch viel sagen, ich kürze jetzt ein bisschen ab, aber Gottes Wort gibt uns eine neue Identität. Und deshalb ist es so wichtig, das Wort Gottes und Gott zu kennen und ihm und seinem Wort zu glauben. Er möchte mehr und mehr Raum in unserem Herzen. Und deshalb ist es dem Teufel auch so wichtig, dass wir das Wort Gottes hinterfragen und nicht so ernst nehmen. Für uns ist wichtig, dass wir unsere göttliche Identität kennen und nicht vom Teufel klauen lassen. Gerade auch bei Misserfolgen. Dass wir trotzdem wissen, wer wir sind, wenn wir es nicht geschafft haben, wenn wir gefallen sind. Und ich habe zum Schluss einige Bibelstellen vom Wort Gottes. Ich lese einfach nur den Sinn vor. Das sagt Gott alles
direkt zu dir.
Also, nee, ich kann sagen, genau. Ich kann das sagen, weil es im Wort Gottes steht. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. 2. Korinther 5, 17. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Epheser 1, Vers 7. Ich bin teuer erkauft und gehöre nun Gott. 1. Korinther 6, 20. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis. Kolosser 1, 13. Ich bin ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12. Ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. Psalm 139, Vers 14. Ich bin gerecht gemacht. Römer 5, Vers 1. Ich bin frei von Verdammnis. Römer 8, Vers 1. Ich bin erwählt, heilig und geliebt. Kolosser 3, Vers 12. Ich bin ein Freund Gottes. Johannes 15, Vers 15. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 19. Ich bin ein Erbe von Gott und Miterbe mit Christus. Römer 8, Vers 17. Ich bin fähig, alles zu tun durch Christus, der mich stärkt. Philippa 4, Vers 13. Ich bin Salz und Licht dieser Welt. Matthäus 5, Vers 13, 14. Das ist nur eine kleine Liste, was Gott über dir sagt. Ist das nicht erstaunlich? Und indem wir uns diese Wahrheiten einprägen und den Heiligen Geist darum bitten, dass diese Wahrheiten tief in unser Herz fallen, werden wir geistlich wachsen und wir werden siegreich in unserem Alltag werden. Weißt du, ich weiß, dass mein persönlicher Wert durch das festgelegt wird, was Gott über mich sagt. Christsein heißt nicht, etwas zu bekommen oder zu tun, sondern es heißt, jemand zu sein. Eine Tochter, ein Sohn von unserem himmlischen Papa. Das ist die Essenz. In dem Moment, wo du wiedergeboren bist, wirst du in eine Person verwandelt, die vorher nicht existierte. Du wirst schlagartig mit sämtlichen Verheißungen und Versprechen Gottes und seinen Segnungen ausgestattet und du bekommst eine brandneue Identität. Er legt fest, wer du bist. Nicht die Schmerzen der Vergangenheit, nicht andere Leute. Und Jesus hat das alles freiwillig unter vielen Qualen am Kreuz für dich erworben. Und er möchte, dass wir unsere Identität, unsere Bedeutung, die er uns verliehen hat, ergreifen. Ergreife die Wahrheiten, damit sie Teil deiner Persönlichkeit und deines Wesens werden. Dann wird nämlich die Wunde der Ablehnung geheilt werden. Und du wirst die Annahme und die Liebe deines himmlischen Papas erleben. Es geht darum, mehr und mehr zu erkennen, was diese brandneue Identität, die er uns gegeben hat, beinhaltet und dann auch in ihr zu leben. Möchtest du das? Es fängt alles mit einer Entscheidung an, wo du sagst, ja, ich möchte heute Ablehnung hinter mir lassen und die Liebe des Vaters ganz neu entdecken und seine himmlische Identität ergreifen und dann in sie hineinwachsen. Möchtest du das? Lass uns doch mal aufstehen und noch zusammen beten. Lass uns mal alle unsere Augen schließen. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus steht direkt vor dir. Er steht vor dir und er zeigt dir seine durchbohrten Hände. Und er schaut voller Liebe auf dich und sagt, hey, ich habe alles für dich gegeben. Du hast mich alles gekostet, was ich habe. Aber du bist es mir wert. Er sagt zu dir, ich bin froh, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Und danke doch einfach mal Jesus, dass er für dich gestorben ist, dass er alle Ablehnung getragen hat, dass er dich niemals verlässt und dass du bei ihm immer willkommen bist, dass du nicht unerwünscht oder abgelehnt bist, sondern dass er dich akzeptiert und angenommen hat. Jesus, wir danken dir. Wir können gar nicht uns vorstellen, was es für dich bedeutet hat, was du für uns getan hast. Aber du hast es aus Liebe zu uns getan. Du hast alle Ablehnung getragen, dass wir die Annahme beim Vater erleben dürfen. Danke, Jesus. Danke, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Danke, Herr, dass du uns rausführen möchtest aus der Ablehnung, aus dem Schmerz, in das Neue hinein mit dir. Und Herr, ich danke dir, dass du eine neue Identität uns gegeben hast als Kinder Gottes. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, hilf uns, diese Identität, diese himmlische Identität zu entdecken. Wir wollen nicht den Lügen glauben, sondern wir wollen deiner Wahrheit glauben. Deine Wahrheit sagt uns, wer wir sind. In deinem kostbaren Wort sagst du uns, wie du uns siehst, wie du über uns denkst, wie du für uns empfindest. Danke, Herr, dass wir allen Ballast zu dir bringen können. Und wenn du merkst, das sind Dinge in deinem Herzen, mit Ablehnung, mit Personen, mit keine Ahnung was, dann sag das doch jetzt einfach, es muss nicht laut sein, kann auch leise sein, aber sag's dem Herrn, hey, ich gebe dir das jetzt heute ab. Ich möchte das nicht mehr. Es gehört nicht mehr zu mir. Du hast dafür bezahlt. Du hast es getragen. Ich bin frei davon. Danke, Herr. Zeig uns deine grenzenlose Vaterliebe und lass uns das wirklich, dass wir es nicht nur im Kopf wissen, sondern dass wir es in unserem Herzen spüren und ergreifen können, wie sehr du uns liebst. Und ich habe den Eindruck, das sind mehrere unter uns und dir wurde immer gesagt, du genügst nicht, du reichst nicht aus. Du bist ein Versager, du machst die Dinge falsch. Alle solche Dinge. Und der Herr ist für dich. Hör das, ganz speziell du. Der Herr liebt dich, der Herr ist für dich. Und er sieht dich. Und er sehnt sich nach dir. Dass du dich nicht abhalten lässt von diesen ganzen Dingen, sondern dass du zu ihm kommst, voller Vertrauen und ihm alles gibst. Dass du ihm vertraust, hey, Papa, du meinst es gut mit mir. Danke, Herr, danke, dass du deine Kinder so sehr liebst, dass du deinen Sohn gegeben hast, weil du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Danke, dass wir deine Töchter und deine Söhne sind. Das ist die Wahrheit. Amen.